Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Moin moin und willkommen zurück zu Ofenkäse Crimes, unserem True Crime Podcast. Nach unseren ganzen Gastauftritten habe ich oder eher wir nun wieder eigene Folgen mit dabei. Und heute habe ich auf Wunsch vieler ZuhörerInnen etwas aus meiner Heimat Aachen mitgebracht. Also das Moin moin war jetzt am Anfang nicht ganz so angebracht. Ich hätte eher so Guten Tag, Kinners sagen sollen. Und wir haben heute auch wieder den Raffi als Zuhörer mit dabei.
Ich dachte, ich werde gar nicht mehr begrüßt.
Nein, du, die Zeiten sind vorbei, Raphael.
Okay.
Und wie immer diskutieren wir am Ende des Falls über die heutigen Themen auch mit euch. Beziehungsweise nur wir eigentlich. Aber es fühlt sich irgendwie immer an, als ob die anderen mit dabei wären. Das ist irgendwie kurios.
Ja, ich habe dir ja vorgeschlagen, bald mal eine Live-Sendung zu machen, aber da warst du ja nicht so begeistert.
Nee, von. Da bin ich schüchtern. Ja, und ihr habt es vielleicht schon am coolen 80er-Jahre-Sinti-Intro-Beat gehört. Wir machen heute eine kleine Zeitreise in die 80er-Jahre. Ja, und wie bereits gesagt, findet der Fall heute in Aachen statt und begeben uns heute somit in die Zeit der Kassetten und der Toupet-Frisuren. Wir reden heute über einen Serienmörder, der auch als Bürger von Aachen bekannt ist, beziehungsweise bekannt war und ebenfalls bei Aktenzeichen XY als die Disco-Morde oder auch als die Anhalter-Morde bekannt wurde. Am Ende des heutigen Falles werde ich auch noch meine liebe Mama interviewen, die selbst ja in den 80er Jahren Teenager war und auch eines der Opfer kannte. Und sie wird uns so ein bisschen erzählen, wie sie sich zu der Zeit der Morde gefühlt hat und wie die allgemeine Stimmung in Aachen war. Die Namen werden wir aus Respekt vor den Angehörigen natürlich ändern. Die gesamte Triggerwarnung findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Vorab möchten wir nur sagen, dass es heute unter anderem um sexualisierte Gewalt an Jugendlichen gehen wird. Schnell nach Hause. Es wird bestimmt schon bald dunkel. Es ist 1983 und ein warmer Juliabend neigt sich dem Ende zu. Es sind die Tage, an denen abends der Asphalt nach warmem Sommerregen riecht und das Gefühl der Freiheit sich besonders in frisch verliebten Teenager-Herzen ausbreitet. Frisch verliebt ist auch Stefanie. Die 18-Jährige hatte heute ihren Freund in Alsdorf besucht. Alsdorf liegt in der Städteregion Aachen. Noch ein letzter Kuss, bevor Stefanie los muss. Schließlich ist es schon spät. So macht sich Stefanie auf zur nächstgelegenen Bushaltestelle. Aber nicht, um dort einen Bus zu nehmen. Stefanie stellt sich an die Haltestelle. Arm hoch, Daumen raus. Es wird sie hoffentlich jemand mitnehmen, auch wenn da immer dieses mulmige Gefühl mitfährt. Aber es wird schon nichts passieren. Viele Jugendliche in der Zeit der 80er Jahre fahren per Anhalter. Es dauert nicht lange, als aus der Ferne zwei Lichter eines Ford Cabrios die Straße beleuchten und das Auto neben Stefanie zum Halten kommt. Circa eine Fahrt von 10 Minuten würde die Fahrt von Alsdorf zu Stefanies Zuhause nach Herzogenrath brauchen. Aber dort kommt Stefanie niemals an. Stefanie setzte sich in den Wagen. Der unbekannte Mann an ihrer Seite und sie fuhren los. Bis der Mann nicht die gewohnte Strecke fuhr, sondern an einen abgelegenen Ort fuhr. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Der Cabrio-Fahrer greift Stefanie an. Handschellen, einen Nylonstrumpf sowie ein Strick griffbereit. Stefanie versucht sich mit aller Kraft zu wehren. So heftig, dass die Windschutzscheibe des Autos zerbricht. Aber der 1,90 Meter große und kräftige Mann lässt nicht von ihr ab und versucht sie zu vergewaltigen, was ihm aufgrund der Gegenwehr Stefanies nicht gelingt. Stefanie schreit und schreit. Der unbekannte Mann greift zum Nylonstrumpf, legt ihn ihr um den Hals und schnürt ihn zu, bis kein Atmen mehr zu hören war. Wenige Tage später findet ein Radfahrer den leblosen, entkleideten Körper von Stefanie in einem Gebüsch und informiert die Polizei. Am Fundort steht fest, Stefanie starb durch Erdrosseln. Fesselspuren wurden gefunden. Großflächig wurde das gesamte Gelände abgesucht, in der Hoffnung, etwas zu finden, auf dem sich Fingerabdrücke befinden. Ein Zigarettenstummel oder vielleicht ein Kleidungsstück? Die erste Untersuchung des Körpers konnte den ErmittlerInnen keine Ergebnisse liefern. 1983 gab es darüber hinaus keine Möglichkeiten der DNA-Spurenermittlung. Die einzigen Möglichkeiten waren also, Faserspuren zu suchen oder Fingerabdrücke zu finden. Wenn Fingerabdrücke gefunden wurden, mussten diese mühsam per Hand mit den vorhandenen Fingerabdrücken verglichen werden. Dieses Vorgehen ist nicht nur zeitintensiv gewesen, sondern auch oft vergeblich, wenn der Täter oder die Täterin nicht in der Kartei registriert war. Am Fundort wurden ebenfalls Glassplitter und größere Scherben der Windschutzscheibe gefunden. Daraufhin fuhren die PolizistInnen alle Kfz-Werkstätten im Umkreis ab und fragten dort, ob in den letzten Tagen jemand ein Auto zur Reparatur der Windschutzscheibe vorbeigebracht habe. Fehlanzeige. Niemand hatte etwas gesehen. Und wer weiß, ob der Täter nicht noch viel weiter als im Umkreis Aachen mit dem Auto gefahren ist. Zudem wird versucht, durch das zerbrochene Glas herauszufinden, welchem Autotypen das Glas der Windschutzscheibe gehört. Aber auch dies kann nicht herausgestellt werden. Der Mörder bleibt auf freiem Fuß. Eine Zeit lang ist es ruhig und nichts weiter geschieht. Bis im Februar 1984 ein weiterer brutaler Mord der gleichen Art geschieht. Die 15-jährige Sabine hatte einen tollen Abend. Hat abgezappelt, wie man in den 80er Jahren zu sagen pflegte, wenn man in der Disco zu Beats von Kim Wilde und Duran Duran getanzt hat. Ein letzter Song, ein letztes Mal zu People Are People tanzen. Und dann soll es auch für Sabine nach Hause gehen. Wie immer nach ihren Besuchen in einer bekannten Aachener Diskothek in Würseln fährt Sabine mit dem Anhalter. Auch sie steigt bei dem Unbekannten ein und wird von ihm angegriffen, überwältigt und vergewaltigt. Sabine wird wie Stefanie erdrosselt. Ihre Leiche wird an einem abgelegenen Feldweg in Würseln entdeckt. Aber dieses Mal gibt es Hoffnung bei der Spurensuche. Die ErmittlerInnen können Sekrete auf dem Körper finden. Allerdings war die Auswertung der Körperflüssigkeiten begrenzt. Es ließ sich lediglich feststellen, ob es sich bei dem Sekret um Blut, Sperma oder Speichel handelt und um welche Blutgruppe es sich handelt. Aber das alleine macht noch keinen Hinweis auf einen Täter. Ein halbes Jahr lang versuchen die ErmittlerInnen, den Fall aufzudecken, bis ein neuer Anhaltermord ganz Aachen in Atem hält. Am 31. August 1984 steigt die 17-jährige Barbara auf dem Heimweg von der Diskothek Rockfabrik an der B221 nahe Geilenkirchen in den Wagen ihres Mörders. Die Leiche der Schülerin wird nur mit einem Büstenhalter und Strümpfen bekleidet in einem Waldstück von Spaziergängern entdeckt. Die anderen Kleidungsstücke sind nicht mehr zu finden. Bei der Obduktion werden Spermaspuren entdeckt. Das Material wird von den ErmittlerInnen standardmäßig gesammelt und archiviert, sowie eingefroren. Denn man wusste damals nicht, ob es in Zukunft nicht eine Möglichkeit geben wird, diese auszuwerten. Eine richtige Entscheidung, wie sich herausstellte. Denn nur kurze Zeit später kam der Durchbruch für viele polizeiliche Ermittlungen. Der Amerikaner Alec Jeffries entdeckt, dass jeder Mensch einen unverwechselbaren genetischen Strichcode besitzt, sozusagen ein genetischer und einzigartiger Fingerabdruck. Damals braucht man, um die DNA aus Proben festzustellen, circa eine Woche und auch sehr große Mengen an Materialproben, wie zum Beispiel Sekret. Im Laufe der Jahre wurden durch Forschung die Proben der DNA genauer. So wurde etwas später bei der Polizei versucht, durch einen Scheidenabstrich des letzten Opfers DNA zu entdecken. Allerdings war es immer noch zu früh. Die Materialprobe war fast aufgebraucht und auch zu wenig, so dass es überhaupt vernünftig ausgewertet werden konnte. Auch Zeugen und weitere Indizien konnten nicht gefunden werden. In der Hoffnung, eine breitere Masse zu erreichen, wendete sich die Aachener Polizei an die Fernsehserie Aktenzeichen XY ungelöst. Dort suchten sie nach Zeugen und nach den verschwundenen Kleidungsstücken von Barbara. Mit Erfolg. Ein Zuschauer fand einen maßgeschneiderten rosa Anorak von Barbara. Allerdings wurde diese nicht, wie gedacht, in Aachen gefunden, sondern in einem Altkleidercontainer in Bayern. Barbaras Schlüssel und ihre Brille waren immer noch in diesem Anorak vorhanden. Der Ermittlungsradius war nun nicht mehr nur in Aachen, sondern ebenfalls in Süddeutschland ausgelegt. Der Fund der Kleider führte jedoch nicht zu neuen Hinweisen zum Täter. Immer noch blieb er unentdeckt. Im Oktober 1985 wird die 18-jährige Monika in Aachen mit dem Auto verschleppt und getötet. Auch sie hatte an einer Bushaltestelle gestanden. Auch sie brutal vergewaltigt und getötet. Circa eine Stunde fährt ihr Mörder mit der Leiche im Kofferraum über Land, bis er einen Ort im Wald zum Entsorgen der Leiche gefunden hat. Ihren Körper deckt er mit Laub zu. Der letzte Mord wird am 16. Juni 1990 stattfinden. Elke verschwand bei Niederkrüchten auf dem Heimweg von der Diskothek Inside. Der Mörder hatte die 31-Jährige in seinem Mercedes gezerrt, vergewaltigt und erdrosselt. Ihre skelettierte Leiche fanden Spaziergänger erst ein Jahr später in einem Waldstück bei Wegberg. Anhand der Zahnabdrücke konnte man die Leiche als die vermisste Elke identifizieren. Einige Zeit später fanden Forscher heraus, dass sich DNA vervielfältigen lässt. Dieses Verfahren nennt man Polymerase-Kettenreaktion. Raffi, jetzt kommt dein kleiner Beitrag dazu. Du bist ja chemisch sehr begabt. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, dass du Chemiker bist.
Ja.
Das ist okay für Raffi anscheinend. Kannst du unseren ZuhörerInnen erklären, was eine Polymerase-Kettenreaktion ist? Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, die Polymerase ist ein Enzym, was eben zur DNA-Vervielfältigung im Körper dient. Und was man da eben entdeckt hat, also man hat die dann eben entdeckt, dieses Enzym. Und was man damit machen kann, ist, das wird zum Beispiel auch bei den Covid-Tests, PCR-Tests benutzt. Also PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion oder in dem Fall
Chain-Reaction wahrscheinlich.
Chain-Reaction, genau. Und im Prinzip hat man da ein System gefunden, mit dem man jetzt innerhalb weniger Stunden DNA vervielfältigen kann, und zwar auf eine Art und Weise, die modular aufgebaut ist. Also modular heißt in dem Fall, man kann jetzt bei solchen DNA-Bestimmungen, zum Beispiel Vaterschaftstest, oder das wird bei der Polizei da ganz ähnlich sein, haben die immer den gleichen Cocktail an Chemikalien, den die dann zu einer DNA-Probe hinzugeben. Das wird dann inkubiert, also einfach bei einer gewissen Temperatur ein paar Stunden stehen lassen, oder ich glaube sogar geschüttelt in dem Fall, und dann hat man die DNA halt vervielfältigt. Und dann kann man wiederum andere Tests machen, mit denen man dann feststellen kann, mit dem man dann die Identität feststellen kann, die dahinter steckt.
Das heißt, diese Polymerase-Kettenreaktion hat quasi den Vorteil gebracht, dass man das einfach schneller machen kann.
Auch. Ja, man braucht viel weniger Probe.
Und weniger Material, ne? Was ja auch damals nur mit viel Material ging.
Genau.
Und somit hatten die ErmittlerInnen nur noch eine Chance, die fast aufgebrauchte Probe des Abstriches des dritten Mädchens. Diese konnte nämlich nur mit dieser Vervielfältigungsmethode ausgewertet werden. Es gab nun einen einzigartigen genetischen Strichcode und somit eine Täter-DNA. Um den Täter nun näher zu kommen, wurde diese DNA nun in die Datenbank eingegeben. Die Datenbank ergab keinen Treffer mit der DNA-Spur aus dem Labor. Der Täter war vorher also anscheinend nicht auffällig geworden und somit nicht im DNA-System registriert. Der leitende Hauptkommissar in Aachen kam so zu dem Entschluss, es mit einem Massengentest zu versuchen, um den Täter auf die Schliche zu kommen. Dieses Prozedere ist aufwendig und umstritten. Es ist meist der letzte Versuch, wenn alle bisherigen Wege der Ermittlungen ins Leere führten. Und die Polizei war vor folgende Frage gestellt: Wer soll überhaupt zu dem Test eingeladen werden? So wurden nun alle Akten erneut akribisch durchforstet, um zu sehen, welche Menschen dafür in Frage kämen. Unter anderem die Besucher und Besucherinnen der Diskotheken an den jeweiligen Tatabenden oder Nachbarn und Nachbarinnen der jungen Frauen, die ermordet wurden. Eine Personenmenge von ungefähr 350 Menschen wurde in den engeren Kreis bezogen. Das Ausfindigmachen dieser Person zog sich über Monate hinweg, da die Taten bereits lange zurücklagen. Einige dieser Menschen waren verzogen oder hatten ihre Nachnamen abgegeben oder geändert. Das Massenscreening ist freiwillig und oft stellt man sich die Frage, warum dieses Verfahren überhaupt angewendet wird, wenn ein Täter oder eine Täterin sich doch niemals freiwillig stellen würde und ihren Speichel abgeben wollen würde und sich somit in die Hände der Polizei spielen würde. Aber genau das ist beabsichtigt, denn wer geladen ist und sich weigert oder nicht kommt, ist natürlich eher ein Verdächtiger oder eine Verdächtige als alle anderen. Bevor nun so ein Massentest durchgeführt wird, muss dies erst durch Staatsanwälte genehmigt werden. Die Polizei kann das nicht autonom entscheiden. In unserem heutigen Fall wurde nun 2008 dieser Test genehmigt. Zur ungefähr gleichen Zeit kam es zu einem glücklichen Zufall. In Heinsberg, etwa 35 Kilometer nördlich von Aachen, wurde ein 51-jähriger Mann festgenommen, der auf einem Schrottplatz Altmetall gestohlen hatte. Dem Mann wurde routinemäßig eine Probe des Speichels abgenommen, um zu schauen, ob er eventuell noch mehr Diebstähle oder andere Straftaten begangen hatte. In der digitalen Kartei des LKAs sind ca. 1,3 Millionen Genproben gespeichert. Monatlich hat diese digitale Kartei einen Zuwachs von ungefähr 8000 neuen Genproben. Und dann passiert der Treffer. Der Mann, der sich in Heinsberg am Altmetall bedient hatte, hatte den genetischen Strichcode des bisher unbekannten Bürger von Aachen. Der Täter war gefunden. Jahrzehnte haben die ErmittlerInnen nach dem Täter gesucht. Schnell bekam die Aachener Polizei einen Haftbefehl. In der Nähe seines Hauses wurde der Täter festgenommen. Er war just auf dem Weg zur Arbeit, wollte wie schon Jahre nach dem Mord einfach seinem Alltag nachgehen, so als ob nie etwas geschehen sei. Anderthalb Stunden nach der Festnahme begann die Vernehmung des Anhaltermörders. Währenddessen wurden Beweise im Hause des Täters gesammelt, damit ihm alle 5 Taten nachgewiesen werden konnten. In den Unterlagen des Täters wurde eine Rechnung gefunden. Eine Rechnung über die Reparatur der gebrochenen Windschutzscheibe des Autos bei der ersten Tat. Ordentlich war diese in einem Aktenordner abgeheftet und hatte sie dort jahrelang aufbewahrt. Auch ein Taschentuch mit einem blau eingestickten E wurde im Hause des Täters gefunden. Exakt so ein Taschentuch wurde auch am Fundort einer der ermordeten jungen Frauen gefunden. Nun stellt sich die Frage, wer ist dieser Mensch, der 5 junge Frauen in den Jahren 1983 bis 1990 brutal ermordete, sie von den Wegen aufließ und sie zu abgelegenen Orten führte, sie mit den eigenen Händen über Minuten erwürgte und sie für immer ihren Familien und Freunden wegnahm. Und 17 Jahre lang seinen Alltag normal weiterführte oder wie der Spiegel es schrieb, wie kann man 5 Frauen töten und einfach leben? Egidius Schiffer. Egidius Schiffer wurde 1956 in Bochum geboren. Bei der Festnahme 2008 ist er 51 Jahre alt. Ein großer Mann, 1,90 Meter groß. Graumelierter Vollbart mit Seitenscheitel und Karohemd. Ein gelernter Krankenpfleger, der als Versicherungsmakler arbeitet, der in einem modernen Apartment in Brüggen wohnt und leidenschaftlich Tennis spielte. Der kräftig aussehende Mann war damals sportlich und trainiert. Heute ist er eher etwas dicklich. Egidius Schiffer ist Familienvater, hat eigene Kinder und war in dritter Ehe verheiratet. Mit dieser dritten Ehefrau hat er einen 8-jährigen Sohn. Beim Prozess scheint ihm das Blitzlichtgewitter nicht zu stören. Sein Blick ist starr und ohne Regung. Laut dem Spiegel gesteht Egidius S. im Verhör den Mord, bei dem seine DNA-Spuren sichergestellt worden waren. Einen Tag später gesteht Egidius S. auch die weiteren 4 Morde. Dabei soll er Wissen offenbart haben, das nur der Mörder gehabt haben kann, sagen die ErmittlerInnen. Im Januar 2008 widerruft Egidius Schiffer jenes Geständnis jedoch. Ich habe mit den Anklagevorwürfen nichts zu tun, erklärte der Familienvater in einem Brief an den Vorsitzenden Richter Gerd Nohl. Seinem Verteidiger Rainer Dietz zufolge habe es bei den Verhören in Anführungsstrichen Unregelmäßigkeiten gegeben. Dazu sagt dieser, Rainer Dietz, sein Verteidiger, mein Mandat hat Neigungen zu Sadomaso-Sexpraktiken, sagt Dietz dem Spiegel Online. Dabei ist er immer der Sklave und möchte bestraft werden. Die krude Theorie des Strafverteidigers, ein Masochist kann keine sadistischen Taten begehen. Egidius selbst sagt, er habe die Taten nur gestanden, weil ihn die Festnahme und die darauffolgende Bestrafung sexuell erregt hätten. Ein Schlag ins Gesicht für die Angehörigen der jungen Frauen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte Egidius S. von Anfang an vor, sexuelle Handlungen vorzunehmen und die Opfer zu töten. Der Angeklagte hat die besondere Schwere der Schuld auf sich geladen, sagte die Anklageschrift. Das Gericht stützte sich jedoch auch auf das mehrmals wiederholte Geständnis, in dem Schiffer auch Täterwissen preisgegeben hatte, sowie die DNA-Spuren an den Tatorten. So wurde Schiffer am 19. August 2008, 18 Jahre nach seinem letzten Mord vorm Landgericht Aachen wegen Mordes, in 5 Fällen und Vergewaltigungen in 2 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Die Revision wies der Bundesgerichtshof im Juni 2009 als unbegründet zurück. Egidius Schiffer starb mit 62 Jahren im Juli 2018 eines bizarren Todes. Er masturbierte in seiner Gefängniszelle in der JVA Bochum mit Strom. Laut Angaben der WärterInnen hatte Schiffer sich an mehrere Stromkabel angeschlossen und dabei autoerotische Praktiken vollzogen. Er starb an Herzrhythmusstörungen. Ja, das war der heutige Fall. Dadurch, dass ich auch viel mit meiner Mutter darüber geredet habe und das auch hier irgendwie alles in der Nähe passiert ist, ist mir das schon sehr nahe gegangen. Was mich sehr interessiert hat, waren diese ganzen DNA-Sachen. Da hatte ich mich irgendwie vorher noch nicht so ganz richtig reingefuchst. Ja, aber es ist schon Wahnsinn und ein Glück, dass er dann noch geschnappt wurde, auch wenn es natürlich besser gewesen wäre, wenn das schon Jahre vorher passiert wäre. Aber ja, ich würde gern, Raffi, mal deine Gedanken zu dem heutigen Fall hören.
Ja, schrecklich natürlich, ne? Zwei Sachen, die mir da in den Sinn gekommen sind, oder zwei Fragen, Anmerkungen. Das erste, ich finde es erstmal richtig beschissen, wie so jemand das Vertrauen der Allgemeinheit ausnutzt, in dem Sinne, dass er ja Anhalterin mitgenommen hat. Ja. Das ist eigentlich was, was zumindest hier in Deutschland heute man nicht mehr macht.
Trampen meinst du jetzt?
Trampen per Anhalter fahren.
Ja.
Was unsere Eltern, also zumindest meine mir erzählt haben, was man dann doch noch gemacht hat.
Ja, in dem Interview wird Mama auch gleich ein bisschen erzählen über ein paar Tramp-Stories auf jeden Fall. Wir sind ja in Irland mal zusammen beide.
Ja, da ist das gar kein Problem getrampt, im Südwesten. Ne? Also überhaupt nicht. Und also als Tourist natürlich vielleicht nochmal anders, aber das finde ich halt echt scheiße, wie das ausgenutzt wird von diesem Mörder.
Bitte? Schuld sind natürlich nie diejenigen, natürlich, man lässt sich jetzt leicht sagen, schuld sind jetzt niemals die Leute, die trampen. Nee, okay, das ist nicht leicht, das ist eigentlich einfach. Diejenigen, die Menschen ermorden und vergewaltigen, sind die Schuldigen, Punkt. Natürlich ist trampen, aber kann es auch gefährlich sein. Und also ich würde es jetzt niemandem, unserer Zuhörerinnen, jetzt wärmstens empfehlen. Ich meine, im Urlaub waren wir auch zu zweit. Ich glaube, alleine. Erinnerst du dich noch, als du den Daumen rausgehalten hast und niemand angehalten hat?
Ja.
Und ich habe einmal den Daumen rausgehalten und sofort hat jemand angehalten. War auch schon ein bisschen weird, ne?
Ich hatte die gleiche Erfahrung im Urlaub schon, auch in Irland, aber.
Auch mit
Wasser, da waren wir mit einer Fünfergruppe und wir haben uns aber getrennt für die eine Wanderung.
Ah, okay, ja.
Und ich habe versucht, die letzten paar Kilometer per Anhalter zu fahren und wurde nicht mitgenommen.
Ja.
Und die zwei Mädels, die dabei waren, die wurden mitgenommen.
Okay.
Aber vielleicht mal noch weiter zum nächsten Punkt.
Ja, Entschuldigung,
Punkt.
Sorry.
Das Zweite ist, was ich da echt seltsam finde, wieso hat er aufgehört auf einmal? Also es gibt ja einen relativ ähnlichen, vom Ablauf her relativ ähnlichen Fall, zumindest grob, ist dieser BTK-Mörder.
Ja.
Der war ja auch ungefähr zur gleichen Zeit, ne? 70er, 80er.
Ich meine, zwischen einem Mord liegen da ja fast, der eine war ja sogar noch in den 90ern, ne?
Ja. Also immer insgesamt mal wieder. 5 Morde in 7 Jahren.
Ja.
Danach hat er aufgehört. Das wundert mich halt. Also gibt es dazu Infos, wieso er auf einmal aufgehört hat zu morden?
Nee, habe ich nichts zu gefunden. Das sind, also wären jetzt alles Spekulationen, die ich hätte, keine Ahnung, aber dann immer mal dann befriedigt war und dann, weiß ich nicht, mit den Fantasien sich dann autoerotisch irgendwie was.
Ja, oder vielleicht hat er da irgendwie Stabilität im Leben erfahren, also kenne jetzt den Lebenslauf nicht, aber er hat da irgendwie mehrere Ehen gehabt, vielleicht hat die eine ihm dann so viel Stabilität gegeben, dass er zumindest das Morden hat lassen.
Also seine letzte Ehefrau, die hält auch bis heute zu ihm. Also
ja gut, dazu brauchen wir jetzt nichts zu sagen.
Nee. haben, waren halt irgendwie geschockt, hatten halt gesagt, dass sie davon gar nichts wussten.
Nö.
Also ich kann ich mir schon vorstellen, dass jemand halt ein das hört man ja immer wieder, ne, Doppelleben und dann
ja, weiß ich nicht. Zumal die 80er jetzt auch nicht so waren wie heute, wo das Leben viel transparenter ist.
Ja. Und ich glaube auch mit dem Trampen und dem Morden, ich glaube auch nicht mehr, dass es so oft passiert, weil halt eben auch die DNA so weit ist, dass du das halt sauschnell überführen könntest. Obwohl ja, wenn du nicht weißt, mit wem ist derjenige mitzufahren, dann wird die Suche auch schwer, ne? Ja, auf jeden Fall ein besonderer Fall in der Doku, die ich dazu geguckt habe, die kann ich euch auch in Instagram und in den Infopost stellen. Da geht es weniger um den Fall selbst, mehr so um die ganze DNA-Geschichte, aber halt rund um den Fall aufgebaut. Und da haben die erzählt, dass die in Holland Teile der DNA untersuchen, was in Deutschland verboten ist. Also in Holland untersucht die Polizei und benutzt es auch für Ermittlungen, können die quasi herausfinden, dann welche Augenfarbe hat der Täter oder die Täterin, Hautfarbe, Gesichtsmerkmale, Größe. Ja gut, Blutgruppen, das konnte man, kann man ja schon sowieso machen. Das ist aber in Deutschland verboten.
Wieso?
Ich denke, weil das was mit ja, privatem Schutz zu tun hat, privatem Recht auch, vielleicht auch, dass irgendwie niemand schnell ausgegrenzt wird.
Ist das denn sicher? Also kann man nur anhand der, der Gene sagen, der hat jetzt die Augenfarbe?
Tendenzen, also das ist halt auch das Problem. Ja. Ne, so Farbgruppen wie blau-grün oder braun-schwarz, aber halt noch nicht so. Deren Ziel ist halt, ein komplettes Bild dadurch zu erstellen. Und das ist ja, halt in Deutschland verboten.
Ja, zum Glück. Ich finde das ziemlich spooky. Ja,
ich finde das auch relativ spooky.
Also ich finde es schon echt erschreckend, wie viel allein in der Datenbank des LKAs da sitzt. Und wenn du sagst, jeden Monat?
8.000 circa ungefähr.
Mit welchem
Recht? Manchmal mehr, manchmal weniger.
Mit welchem Recht nimmt man die DNA der Leute auf? Also das finde ich echt, ich bin da sehr vorsichtig und vielleicht ein bisschen verschlossener als manch anderer, aber sowas wie auch digitaler Personalausweis oder dann
ab
so
Finger. Ab jetzt nur noch mit Fingerabdrücken, ne? Ab
Fingerabdrücken,
heute.
No way.
Ei, wenn du jetzt aber einen neuen brauchst, brauchst du mit Fingerabdruck.
Ja, dann
keine Sag Ahnung. Jetzt hier nichts Falsches in den True Crime Podcast, dann fällt dich mir ein.
Ich werde hier auch nicht zu Straftaten aufrufen, aber ich finde es schon, also man ist so gläsern über das Internet heute, die brauchen doch jetzt nicht noch meine Fingerabdrücke, oder? Naja.
Ich leck einmal drüber so, dann. Ja, und dieser Massengentest ist auch sowas, was in den Kommentaren von YouTube so ein bisschen diskutiert wurde. Also da gab es so die These, dass ja eigentlich gilt in Deutschland, solange die Schuld nachgewiesen ist, bist du unschuldig. Aber mit so einem, also es gilt ja die Unschuldsvermutung.
Ja, vor Gericht gilt die, Moment. Ja. Das ist ein juristischer Grundsatz.
Ja. Und aber da haben, also die in der Doku haben halt gesagt, dass denen halt oft dann angekreidet wurde, dass mit so einem Massengentest da erstmal ja pauschal ganz viele verdächtigt werden. Aber wie ich ja schon eben erzählt habe, bevor so ein Massentest halt genehmigt wird, muss das halt auch erstmal durch ein paar Rechtsinstanzen durch, bevor das halt überhaupt genehmigt wird. Und das ist halt auch oft so eins der letzten Mittel.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Also Massengentest, aber das hier ist ja jetzt nicht, dass Lieschen Müller ihren Ehemann umgebracht hat, sondern da hat ja jemand 5 junge Frauen ermordet.
Ja.
Und man weiß nie, ob der nicht irgendwann noch mal angefangen hätte damit. Das ist ja der Punkt. Ja. Wenn der sich auf einmal, wenn seine Frau sich von ihm getrennt hätte, sagen wir mal, die wäre ihm fremdgegangen oder was auch immer, dann hätte er auf einmal wieder angefangen damit.
Genau, ja.
Und insofern kann ich das schon verstehen, dass man in dem Fall darauf zurückgreift.
Ja. Ja, ich habe für euch heute auch noch ein kleines Interview mit meiner Mama im Petto, wie ich euch ja eben schon gesagt habe. Wie gesagt, meine liebe Mama kommt aus Aachen und war in der Zeit der Anhaltermorde ja ebenfalls ein Teenager. Und ich habe sie so ein bisschen zu der Zeit der Morde und in den 80er Jahren so ein bisschen befragt. Ja, also Mama ist jetzt hier nicht live im Raum, sondern ich habe ihr quasi die Fragen gestellt und sie hat sie mir dann per WhatsApp beantwortet. Ja, weil sie auch ein bisschen weiter weg wohnt und wir, ja, ich, Mama, ich würde dich natürlich überall hin und her fahren, aber Mama hat auch ein bisschen Angst, mit mir Auto zu fahren. Mama, hiermit möchte ich dir was beichten. Als ich vorletzte Woche von dir nach Hause losgefahren bin, habe ich einen Autospiegel abgefahren. Ich habe das natürlich der Polizei gemeldet und es läuft auch alles die richtigen Wege, aber ich beichte es jetzt hier mit meiner Mama. Es war nicht dein Autospiegel, übrigens.
Nee, ist ja mein Auto gewesen.
Ja, eigentlich, also Raphael hat offiziell das Sorgerecht, aber eigentlich habe ich halt täglich Besuchskontakte zu dem Auto.
Ja.
Kleine Peugeot. Ja. Meine Mama, ich wollte schon unsere Mama sagen, Raphael.
Damit haben wir übrigens gerade das Omane der Woche vorgezogen.
Echt?
Ja,
den aber. Spiegel? Nee, ich habe noch ein anderes. Naja, sorry, wir driften ab. Ich wollte übrigens gerade sagen, unsere Mama ist riesen Ofenkäse-Crimes-Fan. Ich meine, du kommst zwar aus dem Saarland, aber wir haben unterschiedliche Mütter, Raphael und ich. Sorry. Oh Mann, Leute, ey. Sorry, okay. Also meine Mutter ist auf jeden Fall ein riesen Ofenkäse-Crimes-Fan und hört jede unserer Folgen und ist uns auch immer mega am Supporten. Also die ist immer die Erste, die auf Instagram und Facebook alles teilt. Das ist mega süß. Ja, legen wir los. Mama, kannst du dich noch an die Zeit der Morde in Aachen erinnern? Und du kanntest ja auch eine der jungen Frauen von deinem Wohnort, wo du gelebt hast.
Hallo zusammen, hallo Kathi, Grüße an Raphael und Grüße an alle Zuhörer. Ja, ich kann mich noch sehr gut an diese Morde erinnern. Damals war ich so zwischen 15 und 17 Jahre alt, muss es ungefähr gewesen sein in den 80er Jahren. Ja, und das Ganze hat mir sehr viel Angst gemacht und es war ein sehr großes Thema, auch im Fernsehen, vor allem in der Sendung Aktenzeichen XY, die ja nun allgemein bekannt ist. Da war mal auch ein Fall von einem Mädchen, ich weiß jetzt nicht, ob das das Mädchen war aus unserem Ort. Auf jeden Fall ist dieses Mädchen auch getrennt und ja, ist dann halt vergewaltigt worden oder ermordet worden. Und dieser Fall wurde dann auch in Aktenzeichen XY gezeigt. Und nach der Beerdigung, man glaubt es kaum, haben die ganzen Jugendlichen, die da waren und getrauert haben, um das Mädchen nach Hause getrennt. Also das ist ein Anblick, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war schon sehr kurios, ne? Ja. Also mir hat das immer sehr viel Angst gemacht. Ich habe gesagt, du trennst niemals, ne? Das haben meine Eltern mir auch immer eingebläut. Vor allem ja auch, weil ich auch ein Mädchen kannte, persönlich. Das hat bei uns im Ort gewohnt, ein paar Straßen weiter. Es war eigentlich ein sehr hübsches Mädchen mit blonden, langen Zöpfen. Und die hat halt immer getrennt, das weiß ich. Ne? Früher war es halt total in zu der Zeit, dass man nicht mit dem Bus fuhr, sondern an deiner Haltestelle stand und getrennt hat. Oder an Autobahnauffahrten, da hatten die Leute da ein Pappschild in der Hand, zu welcher Stadt sie wollten. Das war halt gang und gäbe damals in den 80ern, aber wie gesagt, da ist auch sehr, sehr viel passiert und ich habe es eigentlich nicht gemacht, bis auf einmal. Ich bin einmal selber getrennt, ja, nicht alleine, sondern mit meinem damaligen Freund zusammen. Da waren wir auf einer Fete gewesen und ja, dann kam kein Bus mehr. Jetzt was tun? Kein Geld mehr für ein Taxi, zu Fuß war es auch zu weit, also getrennt. Und ich bin 1000 Tode gestorben. Es waren nur ein paar Kilometer. Aber ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Ich hatte solche Angst und ja, danach hat man dann immer pünktlich den Bus genommen. Also einmal und nie wieder und ich würde es auch keinem raten. Ja, heute ist das ja auch zum Glück nicht mehr so.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, damals gab es wahrscheinlich auch noch nicht so die Möglichkeit, dass dann so viele Nachtbusse gefahren sind und so. Du hast ja schon gesagt, dass es dann so irgendwie die Möglichkeit war, dann auch irgendwie heimzukommen. Natürlich als Jugendlicher und Jugendliche möchte man ja was erleben und in die Disco gehen. Ja, auf jeden Fall. Auch du hast ja auch erzählt, dass ja die Leute, die kannten, auf der Beerdigung waren, dann auch nach Hause getrampt sind. Das kann ich natürlich auch verstehen, dass das irgendwie ein kurioser Anblick ist, wenn man gerade ja jemanden dann begraben hat. Natürlich, jeder trauert anders. Das ist wahrscheinlich dann auch zu der Zeit einfach Trampen gewesen. Und was wir auch schon gesagt haben, die Schuld haben natürlich nicht die Tramper und Tramperin oder ja, wie nennt man es, Mitfahrer und Mitfahrerin, sondern die Leute, die diejenigen sexualisierte Gewalt angetan haben. Ja, du hast ja heute so ein bisschen auch über die 80er erzählt, über deine Jugend, und da wir uns heute auch ja mit diesem Jahrzehnt beschäftigen, damit wir auch mal so einen Einblick noch bekommen. Ich meine, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen von uns haben wahrscheinlich selber auch Eltern oder Angehörige, die in dem Alter sind. Und aber ich finde, um so einen guten Einblick noch mal zu bekommen, wie damals so die Teenager waren, erzähl uns doch mal einfach so einen Schwank aus deiner Jugend. So, wie würdest du die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zu der sogenannten Jugend von heute sehen?
Also in den 80ern vermisse ich natürlich, dass ich da jünger war als heute. Es ist klar, aber so hat jedes Jahrzehnt hat ja seine guten Sachen und ist auch gut, wie es ist. Also nochmal so jung mit den ganzen Anstrengungen, die da vor einem liegen, und ja, da möchte ich schon nicht mehr sein, ne? Aber es war halt auch eine tolle Zeit. Unterschied zu den heutigen Jugendlichen war damals, dass es da ganz verschiedene Gruppierungen war. Das kam so nach der Hippie-Bewegung, machten da viele so ihr eigenes Ding. Also da gab es zum Beispiel die Punker, die Edelpunker, jetzt muss ich mal überlegen, die Teds. Das waren die, die so 50er Jahre so drauf waren. Und was gab es denn noch? Popper, New Wave, ja. Was hatten wir denn noch? Ich habe bestimmt noch einiges vergessen. Fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ja, ich habe dann mal von allem ein bisschen ausprobiert. Mal ein bisschen Punker, mal ein bisschen Popper. Das war dann auch nicht alles das Richtige, ne? Und dann bin ich dann der auch eher so die Tusse geworden mit der Löwenmähne und mit den hohen Schüchen und den Kleidern. So 80er-Jahre-Mäßigkeit, die du kennst, die Bilder, und hast dich schon oft kaputt gelacht. Aber so war das halt damals, ne? Ja, und ja, der Unterschied zu den heutigen Jugendlichen ist halt der, wir hatten kein Handy, Computer gab es auch schon. Da gab es auch schon ein paar Nerds, die waren uns aber sehr suspekt. Und ja, da gab es halt irgendwelche Treffpunkte draußen, hast du dich halt getroffen nachmittags, da waren immer Leute. Gut, das habe ich jetzt nicht so oft gemacht, ne, aber ich war auch schon auf einigen Fäten damals. Dann lief dann immer die Neue Deutsche Welle, die ja auch wohl noch bekannt ist einigen. Gibt es ja auch heute auch noch. Nena, die ist ja auch noch aus der Zeit und so weiter und so fort. Ja, und es wurde halt getanzt. Ja, wie gesagt, ich habe ja damals auch recht früh geheiratet. Da war die Jugend dann auch schon etwas schneller um, aber das war in Ordnung. Ja, aber ich möchte das nicht vermissen, ne? Was halt auch damals ziemlich krass war, das war das mit dem ganzen Atomzeug anfing. Vor allen Dingen nach Tschernobyl, ne? Das hat ja nun mal wieder gezeigt. Hat sich ja heute auch nicht verändert. So Atomkraft, nein, danke. Da gab es diese Aufkleber. Und ja, wir standen damals in den 80ern ja noch mal gerade so knapp von einem dritten Weltkrieg, ne? Das hat auch noch mal zu einer großen Friedensbewegung geführt. Also da ist schon ganz, ganz viel gelaufen, wenn ich jetzt so danach denke. Ja, das war halt typisch, ne? Ja, und die Diskotheken waren halt so kleinere Diskotheken, nicht die Großraumdinger, die gibt es ja heute mehr oder weniger, ne? Ja, das war halt immer so ein bisschen übersichtlicher und gemütlicher. Ja, das war eigentlich so typisch für die Zeit.
Mama, du hast bei, als du erzählt hast, ja, dann haben wir getanzt und dann kam eine ganz große Pause. Ihr habt bestimmt auch mal Marihuana oder sowas geraucht, wollte ich sagen. Oder dann hast du schnell eine Pause gemacht. Nein, ich weiß ja, dass du viel getanzt hast. Es gibt auch noch ein ganz schönes Video von dir, Mama, wie du auf Madonna dir die Kaminketten vom Opa geklaut hast und dir irgendwelche Netzstrümpfe als Handschuhe gemacht hast und zu Madonna mitsingst und versuchst, deine Zahnspange zu verstecken. Erinnerst du dich, Mama? Erinnerst du dich? Ich gebe gerade die ganzen peinlichen Dinge wieder, die sie mal über mich gesagt hat. Das kann ich jetzt endlich mal machen. Ja, Mama, es steht ja auch noch für dich ein Guilty Pleasure aus. Und unser Guilty Pleasure, die Kategorie habe ich mir heute ausgedacht. Und wenn Mama das jetzt erzählt, kann Raffi in der Zeit auch schon mal über das Guilty Pleasure nachdenken. Denn es geht heute um das Guilty Pleasure Fashion Faux Pas. Mama, erzähl doch mal, was dein Fashion Faux Pas ist.
Was gar nicht ging, was ich heute, ist das sowas von unmöglich. Ich glaube, du kennst noch so einen Anzug. Weiß nicht, ob das noch vom Papa kennst oder aus vom Opa aus dem Schrank. Diese Ballonseiden, Jogging-Freizeitanzüge in den schlimmsten Farben. Kannst du dir nicht vorstellen, ne? Lila mit Grün und Gelb und Orange und Neon. Grauenhaft, die waren sowas von in. Und ich muss gestehen, ich hatte auch so einen. Heute, wenn ich die heute sehe, grausam.
Naja, heute wieder in.
Heute.
Berlin-Kreuzberg wird seine Tacken dafür ausgeben
Ja,
müssen
oder
in
New
Mint
Kids.
Condition. In Mint Condition.
Was? Mint Condition?
Mint Condition.
Was ist Mint Condition?
Also Mint Condition ist quasi hervorragender Zustand. Das hast du bei
Ah, Condition. Ah.
gebrauchten Gegenständen, die
Okay.
halt.
Heißt das so Mint Condition? Mein Gott, du bist so.
Ist Mint Condition.
Oh mein Gott. Hast du schon was? Ein Fashion Fauxpas von dir? Muss, klar, 80 Jahre kann nicht sein, weil da warst du noch flüssig quasi.
Ja, vielleicht. Eher Frisuren-Fauxpas.
Ja, okay, das gilt auch.
Ja, ich hatte mal als Kind halt, also zwei Fauxpas vielleicht als Kind, mal so vorne mir so blaue Farbe reinmachen lassen. Ist auch schlimm.
So, auch so blond Igel hochgegelt, so wie NSYNC.
So ein bisschen hoch geht, aber halt in Blau. Als Kind. Und was definitiv großer Hair-Fauxpas war, war ich mit 16. Da hatte ich so schulterlanges Haar, einfach nur glatt runter. Und ich habe die glattesten Haare der Welt, das sah ultra scheiße
Ich kann
aus.
euch sagen, ich habe die Bilder gesehen, sieht
Sah
richtig scheiße aus.
wirklich scheiße aus. Ich hatte halt auch noch Akne und so.
Och,
Und
Herr, nee, Raffi,
ich
aber.
sehe aus wie halt so. Ja, halt einfach nur schrecklich.
Bist ein wunderschönes Schwan geworden.
Danke.
Was in deiner Jugend, wo du sagen würdest,
Ja, da war ich 16. Das war meine Jugend.
okay, aber Kleidungsstücke, irgendwas, wo du sagst, damn.
Nö, Kleidungsstücke eigentlich nicht so.
Okay, hattest du als Kind, warst du einer der Kinder, was so eine Assi-Locke hinten hatte?
Nein, die fand ich immer
Okay.
mega asozial, die
Boah,
Leute.
ich hatte ein Kind, der war so kacke, ne? Der Mutter war auch so kacke von dem. Die waren einfach nur kacke und fanden alle immer kacke.
Also, wie ihr merkt, sind wir hier richtig oberflächlich geworden auch.
Ja, genau. Heute ist mal eine richtige Oberflächefolge.
Nee, das hatte ich nie, tatsächlich.
So eine schöne. Boah.
Ja, ich habe mal ein Gerücht gehört, dass alle Leute mit so einer Locke Satanisten wären. Ich glaube, das war
Was?
so.
Was ist das denn für ein Gericht?
Keine Ahnung.
Okay.
Vielleicht stimmt das ja.
Nee, bei dir. Oh. Doch, ich glaube, der läuft in Gothic-Kleider mittlerweile rum, wo du das jetzt
Ja,
sagst.
da ist ja schon alles gesagt.
Na, und das sind ja auch alle Satanisten in die Gothic-Kleidung.
Da denkst du ja.
Ursula, das sind die mit die Schwarzen
So,
anbeten.
jetzt du aber.
Die schwarzen Jöttis-Anbeterinnen. Sorry. Ja, ein bisschen Escherplatt. Das war aber kein gutes Escherplatt. Mein Fashion-Fauxpas, ich muss auch mal ein bisschen überlegen. Ich hatte. Boah, da war so Totenkopfphase. Und dann hatte man so Palis. Sagt dir Pali noch was? So Palis.
Nee.
Das waren so, ich glaube, das sind eher so traditionellere Schals, halt so in so, boah, ich will jetzt nichts, ich falsches sagen, so Farben wie so Taliban-Schal wurde das auch genannt,
Ah,
so.
ja, so pakistanischer halt sowas. So kenne
Oder
ich.
heißen die Pali-Schal? Ich weiß, du weißt aber, was ich meine, wo
Ja,
man auch
der.
so Turban
Ja,
mitbinden kann.
Arafat ist doch auch immer mit so einem Schal
Ja,
rumgelaufen.
und
Daher kenne
das
ich das
war
auch, daher kenne ich den
total
Namen.
in. Also,
Ja,
das hatte
das
ich
war
auf.
mega in der Zeit lang.
Ja, das hatte ich auf jeden Fall. Also, es musste immer in so einem Dreieck getragen werden. Dann Neonfarben-Tops mit einem Gürtel drauf, so weißem Ledergürtel drauf, so und mit einer dicken Schnalle. Dann auf jeden Fall blauer Glitzerlidschatten von DM, so. Vor 1,99 von Essence. Heißt die Max so? Ich glaube, ja. Und ich sah eigentlich aus wie so eine richtige Jacqueline. Sorry, falls jetzt hier einer Jacqueline ist. Dann hatte ich auch so Hosen an. Die waren ganz dunkel, aber so ganz weiß verwaschen in der Mitte. Weißt du, was ich meine?
Classic,
Und das habe
Classic
ich mir aber,
2000er Mode.
das habe ich mir aber nie gekauft. Es gab Jeanshosen mit einem Arschgeweih gestickt hinten
Oh
drauf.
ja,
Jesus
definitiv.
Christ,
Von Miss
Alter.
60 mit rotem
Miss
Arschgeweih.
60 einfach. Ja. Und ja, ich glaube, das war so, ja, das war einfach so, was man halt angezogen hat.
Diese 2000er-Mode, also 90s ist ja schon trashy gewesen.
Aber das war schlimmer.
Aber 2000er fand ich irgendwie noch schlimmer.
Das war schlimmer. Das letzte noch, was ich mir unbedingt, was ich richtig geil fand, waren goldene Taschen. Bronze oder goldfarbene Taschen. Mhm. Da war gerade so meine, meine Tussi-Zeit. Da hatte ich natürlich auch die Green Day-Zeit, wo ich halt so eine Umhängetasche hatte, wo Sticker drauf waren.
Nietengürtel. Die Phase dann aber wieder, wo vor allem bei mir die Mädels dann diese Indie-Phase hatten, so Indie-Punk-Phase, wo ganz viele mit so gepunkteten Tops von H&M rumliefen und mit Ballerinas.
Ja, Ballerinas. Die war
dann wieder okay. Also da ging es ja wieder bergauf. Aber Ballerinas davor, Anfang der 2000er. Auch.
Und deine Füße haben immer gemockt in diesen H&M-Ballerinas. Immer. Ja, aber diese gepunkteten T-Shirts, so ganz enge auch, ne?
Ja, ja.
So ganz enge T-Shirts. Ja, und wenn ihr auch Fashion Fauxpas habt, dann sendet uns doch mal eure Bilder via Instagram direkt Nachrichten zu. Ich glaube, man sagt DMs, ne? Man sagt nicht direkt Nachrichten auf Instagram. Hm,
nee.
Nee, okay, sorry. Ja. Zu könnt ihr irgendwie euren Kopf unsichtbar machen oder abschneiden. Also fürs Foto. Also das Foto, den Kopf abschneiden. Ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Und dann werde ich da auf jeden Fall mal eine schöne Collage zusammenstellen. Und dann
bitte.
Küren wir das Beste mit 2000er-Outfit, würde ich sagen. Und weil wir ja noch eine Guilty Pleasure-Liste haben und eine Guilty Pleasure-Song-Liste, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, da sind unsere Guilty Pleasure-Songs drauf, von Fergalicious bis Kid Rock, Born Free, die heißt Guilty Pleasure Ofenkäse auf Spotify. Und als besonderes Schmankerl für diese Folge werden wir euch noch eine Guilty Pleasure 80er Jahre Abgeh-Playlist erstellen. Da werde ich mich mal mit Raffi die Tage dran setzen. Die findet ihr dann unter Schulterpolster Beats, so circa in einer Woche.
Fancy.
Und Raffi, hast du da schon einen Song, der auf die Playlist unter 80s Guilty Pleasure?
Don't stop believing.
Ich finde das ein Classic, aber es gilt, findest du Guilty Pleasure?
Okay. Ich finde es schon Guilty Pleasure, Rick.
Okay. Also bei mir kommt auf jeden Fall drauf, ich laufe durch jede Wüste.
Ja.
Ich schwimme durch jedes Meer. A7 von Illegal 2000. Bada boom, bada bing. Geil. Ja, machen wir euch auf jeden Fall fertig. Und ja, wie jetzt sich für eine echte Aachener Öscher Folie gehört, seien wir jetzt nur noch zum Ende. Tschüss, wa? Tschüss, Schätzelein.